die Lohnung bringt ein bisschen Verwirrung gleich am Anfang, weil dieses Jahr ausnahmsweise mal nicht die Luther-Übersetzung genommen wurde, sondern die Einheitsübersetzung. Und zwar nur ein Teil aus Psalm 73, Vers 28, wo steht, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Hier hat Liesel Gosen uns wieder in aller Liebe den ganzen Vers aus der Luther-Übersetzung hingeschrieben. Das ist meine Freude, steht da, dass ich mich dann zu Gott wenden kann. Also da ist das schon ein bisschen Unterschied, aber das ist ein Vers, das uns trotzdem dieses Jahr begleiten wird. Egal, ob wir nun die Einheitsübersetzung oder die Luther-Übersetzung oder sonst eine andere Übersetzung bevorzugen. Aber so wie sie von der Einheitsübersetzung gewählt wurde, ist der Vers einprägsam, kurz, modern und geläufig. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Wer von euch heute Morgen ist denn hier so rundum zufrieden und glücklich? Ja, sind zumindest einige da. Ja, das ist ja schon mal viel. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, na ja, hier und da. Und es gibt auch andere, die das so ganz anders empfinden. Wer will nicht Glück empfinden? Wer setzt sich nicht gerne mit dem Glück oder dem Thema Glück auseinander? Also ich muss sagen, das ist schon etwas, was zumindest mir zusagt. Aber wer diesen Vers so liest, der hat den Psalm nicht verstanden. Weil da geht's sehr, sehr wenig um das, was wir landläufig heutzutage unter Glück verstehen. Vorab werden in dem Psalm 73 schwerwiegende, und zwar sehr, sehr schwere Themen behandelt. Ach du meine liebe Zeit, also wenn man das liest, dann wird man richtig schwermütig. Warum geht es den bösen Menschen so gut? Während gläubige Menschen leiden. Wer kann das erklären? Wie kann Gott gerecht sein, wenn wir in so einer ungerechten Welt leben? Das sind Themen der ersten 14 Verse vom Psalm 73. Das ist der Einstieg. Wie kann es sein, dass Steuerhinterzieher reich und reicher werden? Das ist jetzt meine Übersetzung von dem, was da steht. Während so treue, liebe Bürger arm und ärmer werden. Oder noch ein bisschen mehr zugespitzt. In den Augen der Mehrheit dieser Welt, nicht unseren Augen, nicht der westlichen Welt, sondern in den Augen der Mehrheit dieser Welt, sehen die Leute einen anderen Blick und die würden die Frage stellen, wie können die in Deutschland und im Westen sich es so gut gehen lassen, während wir sterben? Diese Thematik noch weiter zugespitzt, auf die Flüchtlingsströme bezogen, die nach Europa strömen, wird es sehr brisant. Wir dulden KZ-ähnliche Zustände, und das kam ja in den Nachrichten, in Lampedusa, und wir bezahlen gutes Geld als Deutsche, dass das ganz weit weg von uns bleibt und nicht in unsere Nähe rückt, bloß damit das Leid wegbleibt von uns. Also, ich denke, wir sehen, Psalm 73 hat schon was mit uns zu tun. Die Fragen, die da aufgeworfen werden. Und da komme ich schon zum ersten Punkt. Wie geht es dem Bösen so gut? Das ist nämlich die erste Thematik der ersten Hälfte. Und dabei möchte ich etwas zurückrudern. Ist der Psalm 73 nicht unsere tägliche Beobachtung? Das, was wir sehen? Im Vergleich zu den Christen geht es rund um den anderen Menschen doch gut. Viele Christen leiden aus vielen, vielen verschiedenen Ursachen. Sie haben zu klagen. Seien es Krankheiten, finanzielle Engpässe, Arbeitslosigkeit, Altersschwachheit. Also liebe Leute, wenn ihr meinen Job hättet, würdet ihr zumindest das jede Woche hören. Wie besuche ich so oft ganz liebe Gemeindeglieder, denen es gar nicht gut geht? Wahrscheinlich deswegen, weil ich es gerade denen, die besuche und die anderen nicht. Also schon ein bisschen einseitig, aber so ist halt eben meine Erfahrung. Und die der ersten 14 Verse im Psalm 73. Wenn ich in die Altenheime gehe, dann möchte mir fast das Herz brechen. Und ich möchte behaupten, dass hier in Deutschland, ich habe schon viele andere gesehen, unsere Leute in den Altenheimen gut aufgehoben sind. Aber das, was die Senioren empfinden und was da von den Senioren rüberkommt, ist ein ganz anderes Empfinden. Sie sehnen sich danach, dass Schluss ist, dass sie sterben dürfen, in vielen Fällen. Ein trostloses Dasein. Nicht, weil die Situation trostlos ist, sondern weil sie trostlos sind. Oder Gemeindeglieder berichten mir von ihren Problemen auf den Arbeitsstellen. Und die sind manchmal ganz schön schwer und vielfältig. Da kann man schon den Eindruck gewinnen, bei den anderen geht es allen gut. Nur wer in der Gemeinde ist, dem geht's schlecht. Ich übertreibe natürlich, und zwar absichtlich. Aber die Wahrnehmung ist subjektiv. Das ist das, was Leute empfinden. In Mosambik war die Klage, warum bin ich in Mosambik als Schwarzer geboren? Wäre ich bloß als Weißer geboren, dann hätte ich ein Haus, dann hätte ich ein Auto, dann ging es mir gut. Aber als Schwarzer, da ist die Destination klar, arm und elend bis zum Tod. Und die ganzen Nachkommen und alle drumherum. Wohlgemerkt, das waren bis jetzt Klischees. Aber das ist das, was wir in den ersten 14 Versen finden. Oftmals trügt die Eigenwahrnehmung. Vielen Menschen geht es schlecht, ob nun es Christen sind oder nicht. Und es geht auch vielen Menschen gut, ob sie nun Christen sind oder nicht. Aber es ist schon zum Verzweifeln, wenn man sich bemüht, ein aufrichtiges Leben zu führen und es will einfach nicht gelingen. Und wenn man dann über die Seite schaut und andere sieht, die wirklich hemmungslos schlecht leben und denen es gut geht, dann ist das ärgerlich. Dann juckt da zumindest in mir so ein bisschen so dieses Ungerechtigkeitsgefühl hoch, wo ich sage, wie kann das nur sein? Wenn Regeln mit Füßen getreten werden und die Leute damit noch durchkommen und es ihnen noch damit gut geht. Das ist der Gedanke des ersten Teiles des Psalm 73. Und schlussendlich auch mit der Auswegslosigkeit dieser Gedanken. Mit der Verzweiflung, die darin steckt. Aber dann kommt eine Wende und die finde ich, oh, die tut meinem Herzen so gut. Da wendet sich das Blatt. Und dann kommt ein ganz anderer Blickpunkt in der zweiten Hälfte. Und das ist genau auf die Hälfte geschnitten. 14 Verse so, 14 Verse anders. Der Blickwinkel ändert sich. Diese Gedanke, den der Psalmist da aufgreift, die kommen aus der Verbitterung, aus der Dummheit und aus dem Unverstand. Das sind die drei Worte, die da benutzt werden, um diese Gedankengänge schlussendlich zu beschreiben. Diese Gedankengänge sind aus der Verbitterung, aus der Dummheit und aus dem Unverstand, weil sie nirgendwo hinführen. Sie sind zwar nachvollziehbar, sie sind verständlich, aber trotzdem eine Momentaufnahme, die verfälscht ist. Und dann fängt der Vers 15 an mit einer anderen Argumentation. Nach außen scheint es bei den gottlosen, bösen Menschen tatsächlich in Ordnung zu gehen. Doch das ist nicht die ganze Geschichte Gottes mit den Menschen. Da steckt noch mehr hinter. Es gibt da noch die Dimension der Gerechtigkeit. Ja, es gibt auch die Dimension der Strafe. Und aus diesen Gedanken heraus erwächst dann schlussendlich dieser letzte Vers der tiefen und rührenden Erkenntnis. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Oder ich mag eigentlich die Neue Genfer Übersetzung in dem Bereich lieber. Köstlich ist die Nähe Gottes. Ja, Glück, das ist heutzutage vielleicht schon sehr stark abgegriffen und vielleicht auch falsch verstanden oftmals. Aber köstlich ist die Nähe Gottes oder die Freude am Herrn. Egal, was auf dieser Erde geschieht, egal, wie schlecht es mir gehen mag, da sind dann auch zwei Bereiche, die dann angesprochen werden in den Versen 15 bis 28. Gott bleibt ewiglich meines Herzens Fels und Teil. Und dann kommt auch die Aufforderung an Gott, leite mich auch ferner nach deinem Rat. Die Tage war ich ja krank. Und wenn man so krank ist, geht es einem nicht so gut. Und ich bin nicht so oft krank und dann geht es mir umso schlechter. Und man sagt, Männer leiden sowieso mehr als Frauen, wenn sie krank sind. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle war meine liebe Frau ganz lieb und gab mir dann irgendwann mal um 1 Uhr nachts dann nochmal eine Aspirin und die half natürlich nichts. Kopfschmerzen blieben, ich konnte nicht einschlafen. Sollte das der 31. gewesen sein, als alle anderen sich hier belustigten und den Böller stiegen ließen? Naja, auf alle Fälle, der Kopf wollte nicht klar werden. Und dann lag ich in meinem Bett und hat nachgedacht, habe angefangen zu spinnen. Was tut man denn dann im Bett? Ne? Man kann entweder sich da nur ärgern oder man fängt drüber nach, an Sachen zu bedenken. Und dann dachte ich, so, jetzt konzentrierst du dich mal und machst mal was Effektives, wenn du schon im Bett liegst. Und habe gedacht, was ist, wenn es zu meinem Ende geht? Wenn ich sterbe, das ging mir ja schlecht. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, was will ich in meinem Testament haben? Das war relativ schnell abgehakt, da ist ja auch nicht viel zu geben. Dann ging ich zu anderen Sachen, was will ich auf meinem Grabstein haben? Da habe ich gedacht, jawohl, das ist jetzt eine Momentaufnahme. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich irgendwann mal tatsächlich geschieht oder so. Aber dann kam mir der Vers von Hiob 19, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das will ich drauf haben. Warum? Weil das meine Zuversicht ist. Wenn es mir dreckig geht, weiß ich trotzdem, dass mein Erlöser lebt. Und wie will ich denn jetzt meine Beerdigung? Wie will ich? Was will ich, dass die Menschen da wahrnehmen? Und habe ich gesagt, genau das ist auch das Lied, das ich will. Ich will, dass es eine Feier ist. Warum? Mir geht's gut, ich bin beim Herrn, mir geht's wirklich besser dann. Es ging mir schlecht. Ja, da hat man eine Perspektive, hey, ich gehe heim. Was kann mir da Schlechtes passieren? Steigert euch mal in diese Gedanken hinein, da kommen wir auch so ein bisschen in dem, was der Psalmist eigentlich versteht. Das geht ihm schlecht und er hat eine Perspektive, die die anderen nicht haben. Ich muss sagen, es waren keine beängstigenden Gefühle für mich, überhaupt nicht. Ich hatte überhaupt keine Angst, dass ich sage, wenn ich jetzt sterbe, geht's mir, habe ich Angst davor oder so. Es waren schöne Gefühle, das zu bedenken und zu reflektieren. Ja, das ist doch nicht schlecht. Jeder andere wird es vielleicht auch anders empfinden und ich kriege auch Anrufe von über 90-Jährigen, die Angst haben vor dem Tod. Also so ist es nicht. Jeder empfindet es anders. Aber trotzdem, das waren meine Wahrnehmungen und die kommen dem, was im Psalm 73 eigentlich dargestellt wird, relativ nahe. Was bedeutet es also ganz praktisch, Gottes Nähe als Glück zu erachten, als köstlich? Vom Psalmtext her Es ist klar geworden, dass es nicht um Glücksgefühle eines tollen und erfüllten Lebens geht. Darum geht's nicht. Ich denke, da geht's noch ein bisschen tiefer. Da ist die Frage nach dem Lebenssinn. Habe ich da Glück gefunden? Hat mein Leben Sinn gehabt? Empfinde ich in dem, wie ich lebe oder was ich lebe, Sinn? Ist mein Leben sinnvoll? Ist dein Leben sinnvoll? Ich denke, wenn ich dazu ein Ja habe, ein volles Ja habe, dann ist das Glück pur. Weil dann kann vieles schief gehen und es geht im Leben immer vieles schief. Und trotzdem ist diese Freude da, zu wissen, es war richtig. Und ja, wenn wir die Nachrichten über die Neujahr mitgekriegt haben, auch die Erschießungen in Nordkorea, und auch da waren Christen dabei, die nur deswegen erwischt wurden, weil sie eine Bibel dabei hatten, bei diesen 8 Erschießungen öffentlichen, dann zu wissen, dass Menschen dahinter stehen und sagen, diese eine Bibel ist mein Glück, auch wenn ich dafür erschossen werde. Das ist Lebenssinn. Da steht viel, viel mehr dahinter. Dann geht es mir gut, auch wenn es eigentlich schlecht geht. Auch wenn die Umgebung oder die Umstände mir eigentlich schlecht erscheinen. Denen es augenscheinlich sehr schlecht geht und sie trotzdem mit dem Psalmisten einstimmen können, Gott nahe zu sein. Das ist mein Glück. Gott nahe zu sein, das ist mein Glück, ist die Erkenntnis, dass der Gerechte etwas hat, was der Böse, der Ungerechte, nicht hat. Worüber sich der andere, dieser Ungerechte, nie erfreuen kann. Die Nähe Gottes. Die Nähe Gottes im eigenen Leben. Und das ist Glück, bringt Friede, das bringt Zufriedenheit. Dieses Gespür der Nähe Gottes im persönlichen Leben ist natürlich subjektiv. Aber nicht nur subjektiv. Subjektiv, weil ich das so erlebe. Weil ich in meinem Leben erlebe, Gott ist mir nahe gekommen. Und ich das erlebt habe und mir das keiner wegnehmen kann. Das ist subjektiv. Es ist so subjektiv wie die Liebe, die ich zu jemand anderen habe. Die kann man auch nicht beweisen. Wie will man Liebe naturwissenschaftlich beweisen? Geht nicht. Und doch existiert sie. Oder würde jemand hier leugnen, dass sowas da ist? Besonders den Verliebten. Die hätten da schwere Einwände. Ja? Also, in dem Augenblick ist es subjektiv, weil das persönlich ist und von außen her vielleicht auch nicht so sichtbar. Es ist objektiv, weil es auch eine Zusage Gottes ist. Diese Zusage ist etwas, was Gott mir auf den Weg gibt. Er ist bei mir. Kritiker würden sagen, das ist nach wie vor eine subjektive Substanz und Instanz und nicht objektiv. Aber es ist objektiv, weil sie außerhalb von mir liegt, nicht innerhalb von mir begründet. Und ich kann zu diesem hingehen und mich da immer wieder erfüllen lassen. Die Beobachtung von Personen in schweren, extrem schweren Situationen. Diese Beobachtung gibt es nachweislich und die ist oftmals festgehalten, auch letzte Worte. Es gibt da so einen Flyer, letzte Worte, berühmter Männer und so weiter und so fort. da merkt man schon, wo der Wind herweht. Was ist Hoffnung oder Hoffnungslosigkeit am Ende des Lebens? Also da ist schon ein Maßstab, wenn man den auch subjektiv wahrnimmt, so wie die Liebe, die man auch objektiv über indirekter Wahrnehmung halt eben doch wahrnehmen kann. Wie ist das Ende dieser Menschen? Damit komme ich zurück zu meiner umkämpften Nacht, als ich mich schummerig und schöner Gedanken dahingab im Bett und über meine Zukunft nachdachte oder über das Ende dieser Zukunft. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Nicht etwa Gesundheit, nicht etwa Wohlstand oder sonst etwas. Dieser kurze und prägnante Satz ist unsere Jahreslosung. Und dieser Gedanke soll uns das ganze Jahr begleiten. Zum Einstieg in diesem Jahr habe ich insofern eine komische Aufgabe für euch. Ihr könnt euch schon fast denken, welche Aufgabe es ist. Noch haben die meisten von euch ein bisschen mehr Zeit als im Laufe des Jahres. Dann kommen sehr viele Aufgaben und dann ist man wieder ohne Zeit. Aber macht euch Gedanken in dieser kommenden Woche über diesen Vers. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und dann setzt euch damit hin und überlegt, was ist mein Testament? Was will ich da festhalten? Was will ich auf meinem Grabstein haben? Was will ich für eine Beerdigung haben? Das muss jetzt nicht alles ausgefeilt sein und ihr könnt es auch nachher wieder wegschmeißen und das muss auch nicht wirklich für die Nachkommenschaft festgehalten werden. Aber ich denke, es ist eine gute Übung. Britta und ich durften das schon öfter mal machen. Wenn man in Ländern wie Mosambik ausreist oder so, dann kriegt man sogar die Auflage von oben, von der Missionsgesellschaft, sowas denn auch zu tun und zu unterschreiben, weil halt eben doch auch Dinge passieren können, die tödlich enden. Und ob dann die Überführung des Körpers oder ob man da bleibt oder weiß der Kuckuck, es muss alles beantwortet werden. Nichts bleibt dem Zufall überlassen. Aber das ist auch damals nur eine Momentaufnahme gewesen und es tut gut, es zu wiederholen. Und ich denke, oftmals denkt man, ja, wenn ich 80 bin. Aber gerade das ist falsch. Es ist gut, wenn wir uns jetzt hinsetzen und uns Gedanken machen, weil das führt uns zum Ziel, zum Sinn dessen, warum ich lebe. Warum bin ich da? Warum tue ich das, was ich tue? Was steht dahinter? Ist es tatsächlich Glück, nur einen tollen Job zu haben? Dann komme ich in die Glücklosigkeit, sobald ich in Rente gehe. Ja, also da muss man sich schon Gedanken machen. Was ist es? Und das ist mein Auftrag für euch. Dass ihr euch Gedanken macht, das mal für euch bewegt, und guckt und überlegt, was ich dann letzte Woche im Bett gemacht habe. Ich wünsche, dass ihr dabei wirklich, ja, das nicht nur als harte Aufgabe seht, sondern wirklich ja, mit einem Schmunzeln, aber auch mit einem ernsten Auge überlegt, was das wirklich an Konsequenzen für euch bedeutet, für euer Leben. Weil ich denke, das ist schon etwas, was ganz, ganz tief geht. Und was uns wieder zurückbringen kann, zu überlegen, was ist wirklich meine Freude? Lasst uns beten und so weit möglich aufstehen. Herr, ich danke dir dafür, dass du unsere Freude bist, dass wir das wissen dürfen. Herr, ich danke dir, dass unser Leben davon erfüllt ist, aber nicht unser Leben, sondern auch unser Tod, weil wir wissen, dass damit nicht alles aus ist. Herr, ich danke dir dafür, dass wir uns darüber Gedanken machen dürfen, ohne in Schreck und Graus verfallen zu müssen, ohne in Hoffnungslosigkeit verfallen zu müssen, sondern dass es uns schärft, unsere Gedanken schärft, wie glücklich wir sind, welche Freude wir eigentlich haben und wir das viel zu oft vergessen. Ich danke dir für dich, für deine Nähe, Herr. Amen.